SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
In diesem Jahr jährt sich zum 80. Mal der sogenannte D-Day. Im Morgengrauen des 6. Juni 1944 landeten die Alliierten an den Stränden in der Normandie. Mit der Operation Overlord begann die Befreiung Frankreichs und Westeuropas von den Nazis. Der Militärhistoriker und Bestsellerautor Klaus-Jürgen Brem beleuchtet in seinem spannenden Buch Normandie 44 die Entscheidungsschlacht um Europa, den längsten Tag des Krieges. Heute ist Klaus-Jürgen Brem mein Gast bei SR3 aus dem Leben und wir unterhalten uns über den D-Day und seine Folgen für den Ausgang des Zweiten Weltkriegs. Hallo Herr Brem, vielen Dank, dass Sie mein Gast sind und ja heute mit uns diese Zeitreise machen.
Gerne, Herr Jäger.
Der längste Tag des Zweiten Weltkriegs beginnt morgens um 6.30 Uhr mit der Landung der Alliierten in der Normandie. Wie lief diese Landung ab?
Er war eigentlich noch ein wenig länger. Er begann eigentlich schon kurz nach Mitternacht mit der Landung von insgesamt drei Fallschirmjägerdivisionen an den Flanken des Gesamtlanderaumes. Also im Westen auf der Halbinsel Contentan gingen zwei amerikanische Fallschirmjägerdivisionen runter und im Osten bei Caen eine britische Fallschirmjägerdivision.
Das waren so die Voraustruppen, bevor dann eben die große Invasion begann. Die Invasion der Alliierten zählt zu den größten Militäroperationen aller Zeiten, was man schon auch allein an den Zahlen der Soldaten, Schiffe, Panzer und Flugzeuge bis heute ablesen kann. Wenn wir uns mal die Zahlen vor Augen führen, wie viele waren das und was für ein Ausmaß hatte das auch?
Ja, in der ersten Welle waren es etwa 150.000 Mann, die bis zum Abend an Land gehen sollten. Also die Voraustruppen von insgesamt 5 Armeekorps. Die ganze Landung stand natürlich unter dem Paradox, dass die wenigen den Raum für die vielen erst erobern mussten. Das heißt also, die alliierte Material- und Personalüberlegenheit würde sich erst entfalten können, wenn die Landeräume in einer ausreichenden Größe freigekämpft worden waren.
Und das war ja auch die Herausforderung. Mehr als 1000 Kriegsschiffe waren da im Einsatz. Sie haben die Landung angesprochen, 3100 Landungsboote unterstützt von über 7000 Flugzeugen und den mehr als 150.000 Soldaten. Wie konnte man so viele Männer und ja auch dieses Material, die Fahrzeuge, koordinieren?
Das war natürlich erst einmal eine gute Planung. Als Grundlage, dann hatte man große Stäbe, die das koordinierten und man besaß ja auch die entsprechenden vermeldetechnischen Einrichtungen, um diese ganze gewaltige Führungsleistung zu erbringen.
Am 6. Juni rechnete das deutsche Oberkommando eigentlich nicht mit der Invasion, weil man ja sagte, die Wetterverhältnisse seien zu schlecht. Wurde man überrascht ein Stück weit und was hatte das auch für Folgen?
Ja, man wurde sehr überrascht und die deutschen Überlegungen waren natürlich nicht grundfalsch. Es gab Anfang Juni eine erhebliche Schlechtwetterfront im Atlantik, die den gesamten Landeraum in Mitleidenschaft gezogen hat. Was die Deutschen allerdings nicht wussten, war, dass es ein mehr oder weniger großes Zeitfenster einer Wetterberuhigung geben würde. Dafür hatte man eben nicht mehr die meteorologischen Aufklärungsmöglichkeiten und damit hatten die Alliierten einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber den Deutschen. Und diese Beruhigung der Wetterfront sollte dann eben im Laufe des 6. Junis eintreten. Man wusste aber nicht, wie lange es dauern würde und es war nun eine der wirklich schwerwiegendsten Entscheidungen, die der alliierte Oberbefehlshaber Dwight D. Eisenhower treffen musste. Also am Morgen des 5. Juni, da saßen die meisten Landungstruppen schon auf ihren Schiffen und einzelne Konvois hatten nur noch 30 Minuten bis zu ihrem Auslaufen. Da hat er dann entschieden, dass die Landung trotz aller Fragezeichen, die noch bestanden, am 6. Juni stattfinden sollte. Also um einen Tag verzögert.
Okay, let's go, soll er damals gesagt haben.
Ja.
Die Deutschen hatten auch an dieser Stelle nicht mit der Landung gerechnet. Warum? Warum hat man sich da so verkalkuliert, offenbar?
Weil man dem Gegner unterstellt hatte, er würde genauso handeln und nach den gleichen Maßstäben planen, wie man eben es selber getan hätte. Da war zum Beispiel der Punkt, dass die Deutschen haben, das muss ich voranschicken, die Landung östlich der Seine am sogenannten Pas-de-Calais erwartet. Und das hätte aus deutscher Sicht den Vorteil für die Alliierten gehabt oder für jede Landungstruppe, dass man nur von Großbritannien einen kurzen Seeweg gehabt hätte. Auf der anderen Seite wäre natürlich, wenn es gelungen wäre, einen Brückenkopf zu bilden, hätte man dann auch nur noch einen kurzen Weg gehabt über den Rhein ins Ruhrgebiet, dem industriellen Herz des Deutschen Reiches. Und das waren die zwei entscheidenden Vorteile, die man aus deutscher Sicht für die Alliierten bei dieser Option sah. Die Alliierten hatten allerdings auch andere Gesichtspunkte berücksichtigt. Zunächst einmal war die Seedistanz für sie nicht so entscheidend, weil sie ja eine Überlegenheit zur See und zur Luft hatten. Das zweite war, dass die Landung im Calvados ihnen sehr gute Strände bot. Und zum dritten hatten sie gar nicht vor, zunächst einen großen Hafen im Direktangriff zu nehmen, sondern sie wollten erst einen Brückenkopf bilden und dann den nächsten großen Hafen. Das war im Falle der Normandie der Hafen von Cherbourg an der Spitze der Halbinsel Contentin einnehmen, um dann dort möglichst viel Nachschubgüter, Truppen und alles, was man braucht, für eine große Offensive zu versammeln, um dann den Stoß durch die Tiefe Frankreichs zu wagen. Das war der Kerngedanke. Und, man hatte 1942 schon einmal versuchsweise die Stadt und den Hafen Dieppe angegriffen. Das war eine kanadische Brigade und das ist furchtbar blutig gescheitert. Das hat auf der einen Seite für die Alliierten ein Umdenken bewogen. Wir erobern erst den Landekopf und greifen dann eine größere Hafenstadt von der Landseite her an. Auf der anderen Seite, bei den Deutschen, hatte das zu einer gewissen Selbstgewissheit geführt, dass man einen alliierten Angriff auch bereits am Strand abwehren könnte.
Woher kommt eigentlich die Bezeichnung D-Day?
Von dem britischen oder von dem englischen Wort Decision, also Tag der Entscheidung.
An diesem D-Day verkündete dann der Oberbefehlshaber der alliierten Truppen in Europa, Eisenhower, so gegen 9:30 die Invasion in der BBC. Da lag Hitler angeblich auf dem Obersalzberg noch im Bett. Rommel feierte den Geburtstag seiner Frau in der Nähe von Stuttgart und auch andere Führungsspitzen der Deutschen waren nicht vor Ort. Also zeigt es auch, wie man die Situation offenbar falsch eingeschätzt hat und was für Folgen hatte das auch?
Ja, man hatte natürlich jetzt die Landung schon zur Kenntnis genommen. Nicht? Die lief ja bereits, also wenn man jetzt mal die Zeitpunkte nimmt, die Fallschirmjäger habe ich erwähnt, ab 6.30 Uhr morgens fand dann zeitlich parallel die Seelandung statt an 5 verschiedenen Punkten. Und das hat man ja natürlich alles zur Kenntnis nehmen müssen. Aber man ging immer noch davon aus, dass das eine Ablenkungsaktion sei und dass die Hauptlandung immer noch östlich der Seine am Pas-de-Calais stattfinden würde. Und diese Idee hat die Deutschen eigentlich noch tagelang, sogar wochenlang beschäftigt. Sie haben sich auch erst sehr, sehr langsam, insbesondere Rommel, von dieser Vorstellung gelöst.
Kann man ein Stück weit sagen, ja, dass die deutsche Führung da an sich selbst gescheitert ist in der Situation auch?
Ja, und zwar auf vielen Ebenen. Also auf der taktischen Ebene, Kompanie, Bataillon, Regiment, hat man gewohnt tapfer gekämpft und Widerstand geleistet, wo es ging, auch beherzt Gegenangriffe geführt. Aber auf der Führungsebene hat die deutsche Generalität doch sehr enttäuscht. Ich will nur ein Beispiel nehmen. Die Heeresgruppe B, die war ja verantwortlich für den alliierten Landeabschnitt, nicht? Sie hatte dort die 7. Armee und dann nochmal im Detail das 84. Armeekorps. Und sie hatte eine Panzerreserve, die 21. Panzerdivision. Und die war mit ihrem Panzerregiment noch 60 Kilometer zurück bei Falaise. Und diese Panzersoldaten waren, nachdem die ersten Meldungen über die Fallschirmjägerlandungen eingetroffen sind, bereits alarmiert und marschbereit. Nur der Befehl, nach vorne zu marschieren, der kam nicht. Der kam erst am Vormittag, als man dann also diese 60 Kilometer Distanz bei Tageslicht überwinden musste und dann natürlich auch schon Jagdfliegerangriffen ausgesetzt war.
Als Hitler ausgeschlafen hatte dann, oder?
Ja, an Hitler lag es nicht so sehr, denn diese Division gehörte Rommel direkt, nicht? Beziehungsweise solange Rommel abwesend war, er fuhr um 10 Uhr vormittags dann endgültig von Herlingen ab in die Normandie zurück, aber sein Stabschef, der Generalleutnant von Speidel, hätte das ja selber eigenverantwortlich auslösen müssen oder entscheiden müssen. Nicht? Das lag jetzt nicht an Rommel. Nicht? Also, und das ist nicht erfolgt. Nicht? Und das kam dann, und diese Division, das war ja der einzige Trumpf, den die Deutschen an diesem ersten Tage hatten, die einzige Panzerdivision, die wurde verzettelt eingesetzt. Und das war ein ganz eklatanter deutscher Führungsfehler.
Sie haben es angesprochen, trotzdem leisteten die deutschen Soldaten Widerstand. Und ja, die ersten Tage waren auch sehr verlustreich. Auf beiden Seiten starben tausende junge Soldaten. Angeblich bereits um 10 Uhr am Invasionstag soll es an Omaha Beach, dem bekanntesten der Landungsstrände, zwischen 2.000 bis 3.000 Tote und Schwerverletzte gegeben haben. Verluste, die die Alliierten einkalkuliert hatten?
Ja, also insgesamt war es, wenn man jetzt das Mittel nimmt über alle gelandeten Truppen, lagen die alliierten Verluste unter den ursprünglichen Schätzungen. Am Omaha Beach, das war ein Sonderfall, da lagen sie natürlich deutlich drüber. Nicht? Also insgesamt, als der Tag zu Ende ging, rechnete man dort mit 4.000 Toten, Verletzten und Vermissten.
Unglaubliche Zahl, ja.
Ja, 25% der eingesetzten Kräfte.
Wie liefen die Vorbereitungen auf die Invasion auf beiden Seiten ab, Herr Brem?
Fangen wir mit der alliierten Seite an. Da war man sich lange Zeit nicht im Klaren darüber, ob man überhaupt in Frankreich landen würde und wann.
Warum?
Das war natürlich ein Problem der Kriegführung in einer Allianz. Mhm. Fangen wir mit den Briten an. Die waren, setzen wir mal im Jahre 1943 an, die befanden sich ja da ja schon im fünften Kriegsjahr und hatten im Mai 1943 zusammen mit den Amerikanern den Brückenkopf von Tunis erobert und die deutsche Heeresgruppe Afrika zerschlagen bzw. deren Reste gefangen genommen. Im Juli war man dann in Sizilien gelandet und kurz darauf schied dann Italien aus der Achse aus und schloss Anfang September 1943 einen Waffenstillstand mit den Alliierten. Und das hat auf britischer Seite die Fantasie, insbesondere Churchills, beflügelt, dass man vielleicht über Italien und eventuell sogar noch über das Laibach-Gap von Süden her in das Deutsche Reich vorstoßen könnte und dann vielleicht auch schneller in Berlin sei als Stalins Armee.
Auch mit dem Hintergedanken, eben nicht so viele Leben junger Soldaten opfern zu müssen?
Das war für die Briten ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Ich sagte ja bereits, sie waren im fünften Kriegsjahr. Sie hatten Verluste. Also all das, was man 1940 vom Strand in Dünkirchen hatte retten können, das war inzwischen im Wüstenkrieg oder auch in Singapur längst wieder verloren worden. Also man hatte so wenig Personal zur Verfügung, dass ja von den 5 Brückenköpfen des 6. Juni einer von den kanadischen Alliierten gebildet werden musste.
Und die Amerikaner aber wollten diese Invasion offenbar in der Normandie bzw. in Frankreich.
Ja, das wollten sie von Anfang an, den Stier bei den Hörnern packen. Und es gab eben, wie gesagt, diesen Streit, bis man dann im November 1943 mit Stalin in Teheran zusammentraf. Und da hat sich Stalin ganz entschieden auf die Seite Roosevelts und der Amerikaner gestellt und dafür plädiert, im nächsten Jahr, und man hat sich auch auf einen Termin festgelegt, den 1. Mai 1944, eine Landung in Frankreich vorzunehmen. Und Stalin hat die Alliierten auch gezwungen, einen Oberbefehlshaber dafür zu benennen. Das war dann schließlich Dwight D. Eisenhower, weil er genau wusste, solange das alles nur in einer Planungsphase war, würde das nicht richtig vorangehen. Erst wenn man einen Oberbefehlshaber hatte, dann war der auch verantwortlich und dann würde dieses Projekt auch Fortschritte machen.
Auf deutscher Seite hatten sich die Nazis auf den Angriff der Alliierten vorbereitet, indem sie unter anderem den sogenannten Atlantikwall errichtet haben. Eine riesige Verteidigungsanlage mit über 8000 Bunkern. Aber dieser Atlantikwall, um den es ja auch viele Legenden und Geschichten gibt, hat keine 24 Stunden standgehalten.
Das ist absolut richtig. Und das hat zwei Hauptgründe. Zunächst einmal, man hatte natürlich die Landung am sogenannten Pas-de-Calais, also östlich der Seine, erwartet. Dort waren die Küstenbefestigungen sehr viel ausgeprägter. Und das Zweite war, wie es in jeder Diktatur der Fall ist, es gibt sehr viele Worte, aber nicht so viele Taten. Diktaturen sind eigentlich nur effizient in der Verfolgung von Andersdenkenden. So war das auch in Nazi-Deutschland, nicht? Im Grunde sind Demokratien in der Kriegführung sehr viel effektiver. Das hat sich gerade da dieser Endphase des Zweiten Weltkriegs ganz besonders deutlich gezeigt, insbesondere auch bei der Invasion.
Wie lässt sich das erklären?
Weil Regierungen letztlich entscheiden müssen, also Churchill und Roosevelt. Und die stehen unter dem Druck der Öffentlichkeit, die stehen unter dem Druck einer freien Presse. Und die müssen ihre Entscheidungen und ihre Beschlüsse will mal sagen, angesichts einer öffentlichen Kritik, einer ständigen öffentlichen Kritik, härten und ständig verbessern. Während sich Diktaturen an ihren eigenen Worten berauschen können und alle applaudieren kräftig dazu.
Die Soldaten der Alliierten wurden ja an den Küsten Englands für die Invasion trainiert. Haben die Deutschen das nicht mitbekommen oder wie konnten die Alliierten das ein Stück weit geheim halten vor den Deutschen?
Die Deutschen haben das mitbekommen. Es gibt zum Beispiel im April einen sehr gravierenden Vorfall. Die Operation Devon, da sind ein halbes Dutzend deutsche Schnellboote in eine Bucht eingedrungen und sind mitten in eine alliierte Landeübung hineingeraten und haben mehrere alliierte Landungsboote auch versenkt. Mhm. Das heißt also, die sind, glaube ich, bis zu 1000 alliierte Soldaten bei diesem Zwischenfall im April umgekommen. Und das zeigt eigentlich, dass die Deutschen wussten, die Alliierten bereiten sich auf eine Landung vor. Die haben ja gesehen, was da abläuft.
Ja, man wusste nicht den Ort und offenbar die Zeit, wann die Invasion kommen soll.
Ja, also der 6. Juni, das war wirklich ein Überraschungscoup. Man lag schon auf deutscher Seite einigermaßen sicher, dass man gedacht hatte, die kommen im Laufe des Mai. Nicht? Also ich sage ja, man hatte jetzt sicher gegenüber Stalin in Teheran verpflichtet, die Operation am 1. Mai 1944 zu beginnen. Um aber die eigenen Vorbereitungen zu optimieren, hat man es auf die erste Juniwoche verschoben. Und dann trat eben diese Schlechtwetterfront ein. Und die Gezeitenverhältnisse und auch die Lichtverhältnisse würden dann erst wieder 2-3 Wochen später so eine Landung begünstigen. Und das wussten natürlich auch die Deutschen. Deshalb hatten sie entsprechend mental abgerüstet, als am 5. keine Landung begann. Mhm. Beziehungsweise diese Schlechtwetterfront dann auf einmal eintrat.
Und ja, wie Sie sagen, war dieser Überraschungsmoment offenbar dann entscheidend für den Ausgang der Invasion der Alliierten.
Ja und nein. Ganz überrascht wurden die Deutschen von den Seelandungen nicht, denn sie müssen ja bedenken, kurz nach Mitternacht begannen ja bereits die 3 Luftlandungen. Und die Deutschen haben ja sehr schnell festgestellt, dass das nicht einzelne Kommandounternehmen waren. Das passierte ja in den Wochen und Monaten zuvor andauernd, sondern das waren wirklich große Verbände. Und da konnte man sich eigentlich ausrechnen, dass die Landung unmittelbar bevorstand und dass diese Luftlandungen der Vorbereitung dieser Landung galten. Also das heißt also, dass man also die Flanken des Gesamtlanderaumes nach rechts und links abdeckte, um eben deutsche Flankenangriffe zu verhindern oder zu hemmen. Nicht? Also man war durch diese Luftlandungen kurz nach Mitternacht gewarnt. Und das, was man zur Verfügung hatte an diesem Morgen, das war im Grunde dann auch in den Stellungen in der Normandie. Gerade auf dem Omaha Beach war das ja dann auch für die Amerikaner, die dort angriffen, fatal.
Die Soldaten, Herr Brem, die auf Seiten der Alliierten gekämpft haben, kamen aus den USA, Kanada, England, Polen, Norwegen und vielen weiteren Ländern. Viele waren noch sehr jung und unerfahren. Erklärt es auch ein Stück weit die hohen Verluste auf beiden Seiten?
Ganz gewiss. Sie waren unerfahren in dem Sinne, dass sie zum größten Teil noch keinen wirklichen Feind gesehen hatten. Sie waren aber auf der anderen Seite auch sehr gut ausgebildet worden. Mhm. Es waren also insgesamt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, sogenannte frische Truppen. Die erfahrenen Truppen, die ja bereits in der Wüste gegen Rommel gekämpft hatten oder in Tunis oder auf Sizilien, die standen zu diesem Zeitpunkt in Italien. Und wir dürfen nicht vergessen, einen Tag vor Beginn der Invasion ist es ja den Alliierten in Italien gelungen, die Gotenlinie zu durchbrechen und am 5. Juni die Hauptstadt Italiens, Rom, einzunehmen. Mhm. Also das war ja ein großer militärischer Erfolg, der jetzt dann eben durch die Ereignisse in Frankreich einen Tag später dann natürlich ganz klar in den Hintergrund geschoben wurde. Nicht? Aber vergessen sollte man das nicht. Und es gab dann, bei den Briten war es so, dass Montgomery, der
Oberbefehlshaber
der Landstreitkräfte, nicht? Es gab ja einen Oberbefehlshaber für die Marinekräfte, das war der Admiral Ramsay, nicht? Oder ein Oberbefehlshaber für sämtliche alliierten Luftstreitkräfte, das war, glaube ich, Feldmarschall Tedder. Und über allem präsidierte dann eben Eisenhower. Und wenn wir jetzt wieder auf Montgomery zurückkommen, er hatte auch 2 erfahrene und bewährte Wüstendivisionen in der Hand, aber die wollte er nicht in der ersten Welle haben, weil ihm sie zu unsicher waren. Mhm. Also die Soldaten, die in diesen Divisionen waren, vertraten die Ansicht, wir haben jetzt 4 Jahre lang unsere Köpfe hingehalten. Jetzt sollen die Neuen auch mal ran.
Ja, und von den hohen Opferzahlen zeugt bis heute unter anderem der amerikanische Friedhof in der Normandie und auch der deutsche Soldatenfriedhof La Campe. Allein dort sind über 21.000 junge deutsche Soldaten begraben. 80% dieser Soldaten waren gerade einmal 20 Jahre alt. Waren Sie einmal vor Ort auch an diesen Soldatenfriedhöfen?
Ich war in Colville-sur-Mer, das ist der amerikanische Friedhof mit 9.387 Toten und der liegt unmittelbar hinter dem Landestrand von Omaha. Und das ist ein sehr eindrucksvolles Gelände, also diese Gräber mit Kreuzen, die sind natürlich ja, also sehr, sehr geordnet, also dort angelegt. Das ist also, hat schon fast etwas Ästhetisches, sondern es gibt auch ein großes Monument dort. Es gibt auch ein Museum am Eingang des Friedhofs, das man unbedingt sehen sollte, weil es interessante Filmaufnahmen aufweist. Ja, und besonders beeindruckend ist, dass natürlich auch dieser Friedhof sehr häufig noch von den Angehörigen oder von den Nachfahren besucht wird und dass man dann an manchen Steinen dann auch sehr persönliche Botschaften von den Nachkommen findet. Nicht? Also wenn man das so abschreitet.
Was sagt es aber auch über die Versöhnung aus, dass in Frankreich auch so viele deutsche Soldaten ihre letzte Ruhestätte gefunden haben und ja in Frankreich an sie erinnert wird?
Also über die Versöhnung erstmal nichts, weil das ja eine Leistung der deutschen Kriegsgräberfürsorge war. Nicht? Das wurde auf politischer Seite geregelt, dass dort Friedhöfe angelegt werden durften. Die Anfänge gehen ja zurück auf die Zeit der Kämpfe, nicht? Aber das wurde dann nachher immer weiter ausgebaut, weil man dann auch Soldaten, die erstmal ad hoc irgendwo, wo sie umgekommen sind, begraben wurden, die hat man dann natürlich auf diese größeren Friedhöfe verlagert. Und so sind die entstanden. Nicht? Was vielleicht für die ja, Versöhnung ist ein großes Wort. Ich denke, das ist heute ja Standard. Nicht? Also Versöhnung war in den 1960er Jahren etwas ganz anderes als heute. Nicht? Heute sind das ja unsere Alliierten seit Jahrzehnten.
Nicht? Aber damals waren es eben die ehemaligen Gegner und teilweise auch Täter, die auch Verbrechen begangen haben, Kriegsverbrechen.
Ja, das stimmt. Insbesondere über die Division, die Hitlerjugend, die SS-Division, die sind ja da Vorfälle belegt, wo Dutzende von britischen und kanadischen Soldaten getötet worden waren. Die Deutschen haben dann als Schutzbehauptung natürlich aufgebracht, dass die Kanadier damit angefangen hätten, aber das passte von den Daten eigentlich nicht so sehr. Aber das ist eine andere Geschichte. Also was heute interessant ist, wenn man jetzt in 2 Tagen zum Beispiel nach Saint-Mer-Église fahren würde, dort wo die Fallschirmjäger jetzt ihr Erinnerungszentrum haben und wo ja Saint-Mer-Église, ein kleiner Ort, vielleicht 2000 Einwohner, mit Eingemeindungen war ja die erste französische Ortschaft, die in den frühen Morgenstunden befreit wurde. Mhm. Wenn wir jetzt mal Korsika außen vor lassen, da war es ja früher. Und vielleicht haben Sie noch den Film in Erinnerung, nicht? Das waren 180 US-Fallschirmjäger, die sich dann gesammelt hatten. Und in dem Film kann man sehen, der Kommandeur dieser Fallschirmjäger, ein gewisser Oberstleutnant Ed Krause, wurde in dem Film von John Wayne dargestellt.
Der längste Tag hieß
der. Der längste Tag, ja. Und wurde dann mit einer Schubkarre, der hatte sich beim Sprung das Bein gebrochen. Und meine Frau, die ist Medizinerin, die sagte immer, mit einem gebrochenen Bein kann man sich nicht so bewegen wie dieser Schauspieler da, ne, was der alles doch mit seinem gebrochenen Bein angestellt hat. Aber das ist ja in diesem Film so eine Schlüsselszene, als die Amerikaner dann zurückkamen und diese Ortschaft einnahmen. Das nur kurz zur Beschreibung dieses Ortes. Und da findet dann auch alljährlich ein Absprung von Fallschirmjägern statt. Und da nehmen auch inzwischen seit Jahren, ich weiß nicht, wann das mal angefangen hat, deutsche Fallschirmjäger teil. Mhm. Und das zeigt eigentlich, dass das jetzt so ein, ich will mal sagen, dass man jetzt wirklich das Gegner von damals und jetzt Verbündete. Mhm. Denn man muss wissen, es sind immer noch Soldaten der 82. Airborne Division, die dort jeweils am 6. Juni und auch übermorgen wieder abspringen werden. Und es waren Soldaten der 82. Airborne Division, die in den ersten Stunden des 6. Juni dort abgesprungen sind.
Also ein Zeichen, wie eben aus ehemaligen Feinden Partner wurden.
Ja, das kann man so sagen. Und das symbolisiert eben dieser gemeinsame Absprung. Nicht? Und das ist jetzt auch eine erhebliche politische Leistung der Deutschen, denn ursprünglich wollten die Alliierten ja gerne unter sich sein. Aber man hat damals Helmut Kohl dafür kritisiert, dass er dann auch bei diesem Treffen dabei war. Nicht? Und Margaret Thatcher hat damals ja auch keine gute Miene zu diesem Spiel gemacht, nicht? Aber und man hat Kohl kritisiert, dass er sich so dazwischen drängen würde, nicht? Aber heute ist die Teilnahme der Deutschen an diesen Feierlichkeiten bereits zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Und ich finde das eigentlich auch gut so.
Wie war die Lage am Ende dieses längsten Tages in der Geschichte des Zweiten Weltkrieges?
Ja, die Alliierten hatten tatsächlich 5 Brückenköpfe wie geplant erobert und hatten sie zum Teil auch schon zusammengeführt. Aber nicht alle. Also die ursprüngliche Planung war ja, einen Gesamtbrückenkopf zu bilden. Das war am Abend des 6. Juni noch nicht passiert. Es hätte auch die Stadt Corentin im Westen eingenommen werden sollen. Das war auch noch nicht eingetreten. Was aber schlimmer war, man hatte auch die Stadt Caen noch nicht erobern können. Mhm. Von daher gesehen war die Landung ein Erfolg. Es war auch im Nachhinein betrachtet schon sehr unwahrscheinlich, dass die Deutschen einen so großen Landeraum noch angriffsweise hätten bereinigen können. Auf der anderen Seite waren aber die doch sehr ambitioniert gesteckten Ziele nicht gänzlich erreicht worden.
Was hatte letztlich zum Erfolg der Alliierten geführt und was waren die Gründe dafür, dass die Deutschen diese Erfolge nicht verhindern konnten?
Ja, zunächst einmal die gute Planung, dann im Endeffekt die Luftüberlegenheit der Alliierten und natürlich der Feuerschutz der alliierten Flotte. Mhm. Also zum Beispiel die deutschen Soldaten kämpften, bis sich der Morgennebel dann lüftete, bis in den ersten Vormittagsstunden kämpften sie tapfer und bereiteten den Alliierten auch viele Verluste. Aber dann stellten sie fest, dass die Alliierten immer mehr wurden, ne, während auf der anderen Seite die deutschen Reserven nicht nach vorne kamen. Und die versprochene deutsche Luftwaffe war auch nicht zu sehen. Dafür aber immer mehr alliierte Flieger, nicht? Und Sie können sich vorstellen, was das für die Motivation der Soldaten bedeutete, nicht? Die ja dann auch irgendwann einmal umgangen wurden und dann isoliert weiterkämpfen mussten, bis ihnen die Munition ausging oder sie aber in ein amerikanisches Gewehr aus ihrem Schützenloch sahen.
Also,
und dann war es vorbei, nicht?
Also spielt auch die Führungsschwäche der deutschen Führung da eine Rolle offenbar mit?
Ja, also die Deutschen schafften es nicht, die einzige verfügbare Panzerdivision, die 21. Panzerdivision, geschlossen einzusetzen. Und sie setzten sie auch viel zu spät ein. Sie erreichte zwar mit Teilen dann noch am Nachmittag des 6. Juni die Küste, also zwischen dem britischen und dem kanadischen Brückenkopf, aber es war nur eine Episode. Nicht? Sie musste sich dann sehr bald wieder zurückziehen.
Hätte die Invasion auch scheitern können? Hätten die Deutschen, wenn sie anders vorbereitet gewesen wären oder die Führung vorbereiteter gewesen wäre, die Invasion auch zurückdrängen können?
Also von einem Scheitern möchte ich nicht sprechen, aber das war bezogen auf alle 5 Landeköpfe eher unwahrscheinlich. Aber bei Omaha hätte sie tatsächlich, an diesem Landeköpf allein hätte sie scheitern können, nicht? Also der amerikanische Befehlshaber, der General Omar Bradley, hatte bereits erwogen, die Landung dort abzubrechen und die Kräfte, die noch nicht gelandet waren, dann auf den 2. amerikanischen Brückenkopf Utah, der weiter westlich lag, umzudirigieren. Wenn das eingetreten wäre, dann wäre die Lücke zwischen Utah und Gold, also dem nächsten britischen Brückenkopf, viel zu groß geworden. Und die Schlacht in der Normandie hätte dann gewiss einen ganz anderen Verlauf genommen. Zum Beispiel wäre die Festung und der Hafen Cherbourg nicht bereits nach 3 Wochen gefallen. Das hätten die Amerikaner dann auch nicht geschafft.
In den Tagen und Wochen danach gingen die Kämpfe weiter. Es kam zu einer regelrechten Materialschlacht ohne Gleichen. War die Invasion in der Normandie, wenn man heute drauf blickt, kriegsentscheidend?
Absolut. Es war die zweite Front, die dauerhaft etabliert war. Man muss dabei auch die deutschen Überlegungen betrachten. Man hatte die Ostfront doch zum Teil erheblich geschwächt, insbesondere was die wenigen gepanzerten Divisionen, die man hatte, betraf. Und man hatte gehofft, wenn man die alliierte Landung zurückschlagen könnte, dann würde es sehr lange dauern, bis die Alliierten noch einen Versuch unternehmen würden, wenn überhaupt. Und in dieser Zwischenzeit hätte man dann die Masse der Kräfte von Frankreich und Belgien an die Ostfront transportiert, um dann dort Stalins Divisionen aufzuhalten.
Aber war der Krieg zu diesem Zeitpunkt für die Deutschen nicht schon längst verloren auch?
Er war insgesamt verloren, aber vielleicht stand noch die Frage im Raum, ob man eine bedingungslose Kapitulation hätte verhindern können. Das muss man dann auch im Zusammenhang sehen mit dem 20. Juli. Gewiss hätten die Alliierten niemals... Gewiss hätten die Alliierten niemals, also wenigstens Roosevelt und Churchill, niemals mit Hitler und seinem Regime verhandelt. Man hatte auch starke Berührungsängste mit der deutschen Generalität, aber das hätte sich gezeigt. Und das weiß man nicht genau, ob man dann nicht im Hinblick auf die Sowjetunion und deren gewaltigen Machtzuwachs sich dann doch vielleicht mit den Deutschen arrangiert hätte. Es wäre in jedem Fall, also die Niederlage Deutschlands, so wie es im Ersten Weltkrieg ja auch eine Niederlage war, aber man hatte nicht bedingungslos kapituliert. Hier hätte man vielleicht auch mit einem Erfolg im Westen, mit einem Rückzug der Alliierten über den Kanal, die bedingungslose Kapitulation wenigstens vermeiden können. Man hätte dann sozusagen eine Verhandlungsmasse in der Hand gehabt.
Das eine ist ja die militärische Bedeutung des D-Days und auch der Invasion in der Normandie. Welche politische Bedeutung hatte auch diese Invasion in der Normandie?
Ja, die steht in erster Linie. Politische Bedeutung liegt darin, dass eben Europa bis zur Elbe befreit wurde. Nicht nur von den Nazis, sondern letztlich auch von den Divisionen Stalins. Dass Stalin in Osteuropa nach 1945 Diktaturen errichten würde, war damals ja noch nicht so klar. Nicht? Die Etablierung sozialistischer oder kommunistischer Regime ging ja dann, denken wir nur an die Tschechoslowakei, das ging ja dann 1948, 1949, war das ja dann erst voll erkennbar, dass es einen Ostblock geben würde. Und Churchill sprach ja dann auch nach dem Krieg von einem eisernen Vorhang, der sich über die Hälfte Europas gelegt hatte. Und die politische Bedeutung war eben, dass Europa bis wenigstens zur Elbe für die Demokratie gerettet war. Nicht? Und Roosevelt sagte auch, wir können vielleicht das industrielle Herz Europas vorerst retten. Alles andere würde man dann weitersehen.
Also kann man sagen, die Karte des Nachkriegs Europas wurde dadurch damals wesentlich verändert.
Ja. Sie wurde damals schon gezeichnet.
Was hat Sie an der Invasion in der Normandie interessiert und was macht die Invasion für Sie als Historiker bis heute so spannend?
Ja, also zunächst einmal finde ich die Normandie als Region, als historische Region ungeheuer spannend. Mhm. Und ich hatte ursprünglich auch gar nicht vor, ein Buch darüber zu schreiben. Ich wollte einfach mal, nachdem ich ein anderes Projekt abgeschlossen hatte, mir mal die Zeit nehmen und mir diese Region ansehen, ja, genau ansehen. Dann kam dann doch irgendwann wieder die Idee zu diesem Buch ins Spiel, weil ich ja auch Gründe die Quellen kannte und die Abläufe kannte und als Militärhistoriker dazu natürlich auch die notwendige Expertise hatte. Mhm. Aber ursprünglich wollte ich mir das einfach mal ganz zweckfrei anschauen. Und das ist wirklich eine ganz faszinierende Region.
Was macht die für Sie als Historiker auch so faszinierend? Wie haben Sie sie auch vor Ort erlebt? Man findet ja bis heute unzählige Spuren dieser Invasion in der Normandie.
Also faszinierend ist zum Beispiel die normannischen Städte. Nicht? Also Caen, Bayeux. Nicht? Und man sollte unbedingt in Bayeux also sich auch das Museum mit dem Teppich von Bayeux ansehen. Oder anhören, es gibt ja da eine wunderbare Erklärung für den Besucher. Dann natürlich die Küsten, also die sehr stark wechseln. Es gibt Strand, dann gibt es wiederum Steilküsten, wie zum Beispiel am Pont de Hoc. Nicht? Also das ist ja in dem Film Der längste Tag auch sehr schön dargestellt worden, wie dann die amerikanischen Ranger-Truppen diese steilen Felsen hochgeklettert sind. Nicht? Und das kann man auch heute noch besichtigen. Es gibt die Bunker natürlich noch und es gibt auch einen abtrasierten Weg, der zu den einzelnen Bunkern führt. Die Bunker sind vielleicht jetzt nicht mehr so interessant und sie sind auch nach 80 Jahren ziemlich verwittert. Aber man hat dort einen wunderbaren Blick auf das Meer und auf die angrenzende Steilküste. Nicht? Also das ist auf jeden Fall zu empfehlen, das zu besuchen.
Es ist nicht Ihr erstes Buch über große Schlachten und Kriege. Sie haben unter anderem auch Bücher über den Krieg 70-71 geschrieben, der ja auch bei uns hier in der Region, im Saarland, in Elsass-Lothringen eine wesentliche Rolle gespielt hat. Oder auch über den Deutsch-Deutschen Krieg 1866. Was interessiert Sie an solchen Schlachten?
Ja, wenn Sie den Krieg von 70-71 erwähnen und Sie in Saarbrücken sind, dann kommt natürlich da zunächst mal der Begriff Goldene Prem ins Spiel.
Goldene Prem, ja, und die Spichler ja. Höhen.
Es gab ja dann auch lange ein Restaurant, das hieß im 19. Jahrhundert Goldene Prem. Mhm. Und der Name geht übrigens zurück auf diese Ginstersträuche, die im Spätsommer goldgelb blühen. Und die haben dort lange Zeit eben die ganzen Hänge bestanden, nicht? Und die Franzosen haben den Begriff ja auch übernommen, Prem d'Or. Und ganz faszinierend finde ich natürlich die Schlachtfelder von Metz. Also wenn man dann von der Mosel, vom Pont de Mousson hochfährt auf diese Hochebene, so wie damals die preußischen Regimenter marschiert sind, nicht? Und dann kommt man auf ein riesiges freies Feld. Und als ich da war, das war Anfang September, wunderbares Wetter und die Ballons, es gab dort jede Menge Ballons, die trieben da über das ehemalige Schlachtfeld und es war weit und breit kein Windrad zu sehen. Also es war so wie am Tag der Entscheidung, also wann war die erste Schlacht? Vionville, Ressonville am 16. August 1870. Mhm.
Aber was ist es, was Sie daran interessiert an solchen Schlachten? Ist es auch ja, das Politische oder das Strategische?
Eher Letzteres, nicht? Also man könnte jetzt natürlich auf die Hintergründe des Krieges von 70-71 eingehen, aber ich würde sagen, obwohl ich mal Offizier gewesen bin und mich natürlich auch mit taktischen Fragen befassen musste, interessiert mich doch mehr die politisch-strategische Dimension des Geschehens, nicht? Aber natürlich, wenn man mal so ein Schlachtfeld besichtigen kann, nehme ich das gerne an. Aber mich interessiert eben die Politik und das Zusammenspiel zwischen Militärs und Politikern.
Wie solche Schlachten dann eben auch die Politik oder die Entwicklung verändern, oder?
Ja, ich muss natürlich sagen, wenn ich über einen Krieg schreibe, dann kann ich an Schlachten nicht vorbeigehen. Es gibt Bücher, die schaffen das, nicht? Aber das will ich auch gar nicht. Also ich will zumindest die Schlachten einordnen in ihren Ablauf, was damit militärisch, strategisch erreicht wurde. Und ich will natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt gehen, an dem ich erklären kann, weshalb diese Schlachten diesen oder jenen Ausgang genommen haben. Also das gehört schon dazu. Nicht? Aber mein prioritäres Interesse gehört eben doch der politisch-strategischen Ebene.
Zu den Feierlichkeiten des 80. Jahrestages des D-Days werden in diesem Jahr auch ja, viele Politiker und Staatschefs aus der ganzen Welt erwartet, unter anderem US-Präsident Joe Biden, der englische König Charles, der ukrainische Präsident Zelensky und auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Waren Sie auch einmal am 6. Juni vor Ort in der Normandie und haben diese Gedenkfeiern erlebt?
Dann hätte ich im Zelt schlafen müssen. Also gerade jetzt ist alles ausgebucht. Nicht? Also das ist praktisch unmöglich. Und das ist für mich nicht so spannend, wie zum Beispiel mein Besuch in Saint-Mère-Église vor 2 Jahren. Das war also in jeder Beziehung sehr aufschlussreich. Einmal hat Saint-Mère-Église ein sehr interessantes Fallschirmjägermuseum. Das muss man unbedingt besuchen, wenn man dort ist. Und zum anderen ist es schon Tage vor dem 6. Juni ein ungeheurer Auftrieb, so sage ich mal. Nicht? Also es sind ja nicht nur Angehörige der 82. Airborne Division dabei, sondern es sind dann auch alle möglichen Leute, die sich da mit Uniformen eingedeckt haben, stolzieren da einher. Es ist, und dann auf dem Marktplatz ist ein richtiges Treiben. Und das Spannendste fand ich, dass es sogenannte Reenactor-Gruppen gibt, ja, die echte Gefechtsfahrzeuge wieder instand gesetzt haben, restauriert haben und damit dann sogar aus Südfrankreich angereist sind, um dann dort an diesem, ich hätte fast gesagt, Invasionsgeschehen wieder teilzunehmen. Also es war fast eine ganze Kompanie von Sherman-Panzern dort. Nicht? Also mit der Original-Tarnbemalung und alle anderen möglichen Fahrzeuge. Und als wir da jetzt auf dieser Küstenstraße der Route Nationale Numéro 13 gefahren sind, da haben wir, glaube ich, mehr Willi-Jeeps gesehen und zwar in allerbestem Zustand als vielleicht Golfs oder Peugeots. Nicht? Also es war unglaublich.
Aber wie finden Sie das als Historiker? Ja, dieses Reenactment, verkommt da die Erinnerung nicht ein Stück weit zur Show?
Ja, aber als Militärhistoriker, als Buchautor profitiere ich natürlich von dieser Show. Mhm. Nicht? Also es ist natürlich eine spannende Art und Weise, die Erinnerung an solche Ereignisse wachzuhalten. Es ist ja viel interessanter, wenn ich in einem Sherman-Panzer sitze. Also das habe ich natürlich an dem Tag auch mir nicht nehmen lassen, auf einen Sherman zu steigen und auch reinzusteigen. Ich habe ja früher Panzermodelle gebaut, nicht, als Jugendlicher. Und jetzt sitze ich auf einmal selber in solch einem Weltkriegsfahrzeug. Das fand ich schon spannend. Mhm. Nicht? Und ich habe sogar gestaunt, ich bin ja Panzersoldat gewesen, allerdings auf dem Leopard 1 und 2. Und als jetzt diese Fahrzeuge gestartet wurden, da dachte ich natürlich, jetzt dröhnt die Erde. Nicht? Aber das waren sehr niedliche Motoren, fast wie Rasenmähermotoren. Nicht? Mhm. Und dann düsten diese Panzerchen und all diese Fahrzeuge dann in das Camp Geronimo. Das war so am Ortsrand von Saint-Mer-Église. Und dort hatten die ihre Zeltstadt aufgebaut. Nicht? Und verharrten dann dort bis zum 6. Juni, also bis zu ihrem D-Day.
Ist das auch eine Möglichkeit, eben um Geschichte, Ereignisse der Geschichte anders erlebbar zu machen oder begreifbar zu machen, wenn man so alte Panzer sehen kann oder vielleicht auch mal hört, wie die klangen, gerade auch in der Zeit, wo nicht mehr viele Zeitzeugen leben?
Absolut. Also ja, also mit so einem Fahrzeug zu fahren, auch durch das historische Gelände, das verschafft schon einen Eindruck, wie das damals die Soldaten erlebt haben. Es fehlt natürlich der scharfe Schuss, das ist klar.
Zum Glück.
Ja, zum Glück. Aber es ist ein Schritt weiter, es ist ein Schritt zurück in die Geschichte. Ja, es ist viel mehr als Geschichte, wie man sie in der Schule mitbekommt oder auch im universitären Betrieb, wo ja mehr über Theorien debattiert wird, nicht, als über konkrete militärische Erlebnisse. Das schon gar nicht an Universitäten von heute.
Was würden Sie sagen, warum ist es wichtig, an einen Tag wie den D-Day auch nach 80 Jahren noch zu erinnern?
Wir haben ja lange den Krieg als eine Realität zur Seite geschoben. Dass also der Krieg nicht zur Seite geschoben werden kann, ja, weil er immer wieder ausbricht, aus welchen Gründen auch immer. Ich würde sagen, weil die menschliche Natur so ist und weil die Menschen, auch die Politiker, Fehler machen oder weil sie sich überschätzen oder weil es ihnen zu gut geht, auf das dünne Eis begeben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist die, man muss sich in die Lage der alliierten Soldaten hineinversetzen. Sie haben für die Freiheit ein gewaltiges Opfer gebracht. Wenigstens diejenigen, die dort gefallen oder verletzt wurden. Und dass es möglich ist, ein solches Opfer zu bringen, das ergibt sich auch aus der Erinnerung an einen solchen Tag. Und möglicherweise müssen wir auch irgendwann mal wieder solche Opfer bringen. Für die Freiheit und für unsere Art zu leben.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Brehm.
Gerne.
Aus dem Leben. Der SR3-Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr. Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.